Zur Koni-Kaffeepause begrüße ich heute den Dezernenten für Planen und Wohnen der Stadt Frankfurt am Main, Professor Dr. Markus Gwechenberger, hier massiv zentral. Herr Professor Gwechenberger, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns Kaffee zu trinken. Sie sind nun seit 3 Jahren Stadtplanungsdezernent der Stadt Frankfurt am Main. Wie erklären Sie einer 2. Klasse in der IGS Eschersheim, also in der Grundschule, was ein Stadtplanungsdezernent den ganzen Tag macht?
Er kümmert sich darum, dass Frankfurt sich gut weiterentwickelt und wenn sie groß und erwachsen sind, dass sie dann weiter in einer guten Stadt leben, wo man schöne Wohnungen hat, wo man gut einkaufen kann, wo man tolle Parks und Sportplätze hat, wo insgesamt eine gute Nachbarschaft ist, wo man Freunde gut treffen kann, wo man sich wohlfühlt. Also dass es eben darum geht, dass sich die Lebensqualität, das ist der Begriff der Erwachsenen, dass die Lebensqualität in Frankfurt erhöhen möchte. Daran arbeite ich, dass man auch eine gute Arbeit finden kann später. Idealerweise das, was man gerne machen möchte. Das alles ist ein Stück weit der Job, an dem ich zu tun habe. Also im Endeffekt fasse ich es auch zusammen, ich arbeite an der gerechten Stadt, an der produktiven Stadt und an der grünen Stadt. Darum geht es im Endeffekt, das umzusetzen.
Sie haben jetzt mehrere Begriffe genannt, die wir nachher nochmal aufnehmen werden. Sie selbst waren Jahre auch Referent im Stadtplanungsamt, zuletzt auch Büroleiter, genau in dem Dezernat, in dem Sie heute tätig sind. Sie leiten es seit 2023 selbst. Was haben Sie als erstes anders gemacht, als Sie selbst entscheiden konnten?
Also zunächst mal bin ich in ein anderes Büro gezogen, das Büro, das davor Mike Josef hatte, aber das war ja eher, ich sag mal, randläufig. Für mich ging es direkt los. Also wurde donnerstags gewählt und samstags wurde die Dondorf-Druckerei besetzt. Und da klingelte direkt mein Telefon, ich soll mich jetzt drum kümmern. Und das war die große Veränderung. Also davor bei Mike Josef als Referent konnte ich auch sehr viel machen. Ich habe den neuen Stadtteil mitentwickelt. Ich habe an der Einhausung gearbeitet, am Schönhofviertel. Ich hatte von ihm ein großes Vertrauen, die Dinge anzugehen und anzupacken. Aber es war natürlich so, bei ihm klingelte davor das Telefon, wenn irgendwas war. Und ab dem Moment merkte ich sofort, okay, ist eine neue Rolle. Jetzt bin ich quasi gefragt, wenn es irgendwo was gibt, dass ich dann eben auch das Gesicht bin und dass ich dann in der ersten Reihe stehe. Das war die größte Veränderung, dass ich eben nicht ihn davor habe, wie es davor der Fall war, sondern dass ich dann eben selbst Verantwortung übernehmen musste, auch gegenüber der Öffentlichkeit eine Verantwortung dann natürlich auch hatte. Und das war sehr intensiv, der Einstieg, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Gebäude steht, es ist insgesamt gut verlaufen, auch wenn es gerumpelt hat zwischendrin, aber jetzt ist die Schirn drin, es ist ein ganz toller Ort entstanden, Initiativen haben dort Raum gefunden und der Stadtteil findet es gut.
Sie haben es gerade gesagt, Sie stehen in erster Reihe jetzt als Dezernent. Sie standen auch jahrelang in erster Reihe als Professor an der Frankfurt University of Applied Science. Wie war das, dieser Wechsel? Sie haben da urbane Transformation gelehrt. In das Amt des Stadtplanungsdezernenten. Was haben Sie aus der Lehre mit ins Amt genommen, was Sie jetzt versuchen umzusetzen?
Also ich habe die Lehre immer parallel gemacht. Ich war ja immer im Dezernat oder im Job. Also ich bin seit 2011 war ich Lehrbeauftragter, habe dann 23, das war alles ein sehr ereignisreiches Jahr, dann die Professur bekommen, davor immer als Lehrbeauftragter auch an der Hochschule gearbeitet. Und für mich ist es ein gutes Wechselspiel, Forschung, Lehre und eben Praxis eng miteinander zu verzahnen.
Und wie gelingt der Transfer?
Der Transfer gelingt, indem man ganz klare Fragestellungen in die Lehre transportiert, in die Forschung transportiert und sich die Erkenntnisse genau anschaut. Also ich habe nach wie vor engen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Und auch die ganze Entwicklung im Kulturcampus, die hatte ich noch in meiner Zeit an der Hochschule mitentwickelt, mitkonzipiert, mit Studierenden. Gerade auch diese phasenweise Entwicklung, der strukturierte Prozess, den wir jetzt auch angehen, das alles stammt auch ein Stück weit aus meiner Zeit, als ich an der Hochschule auch noch mehr Zeit verbracht habe. Und jetzt ganz konkret arbeite ich mit den Kollegen dran, wie können wir Frankfurt klimagerecht weiterentwickeln. Wir bewerben uns für Forschungsmittel, die dann auch die Hochschule befähigen sollen, intensiver noch mit einzusteigen in diese Thematik. Und mir geht es vor allen Dingen auch darum, mehr Menschen nochmal die Ausbildung auch zu ermöglichen. Also gerade auch aus dem Personalbereich der Stadt Frankfurt, da nochmal eine stärkere Brücke zu bauen in die Hochschule rein. Es gibt ganz viele, die einen Bachelor beispielsweise haben, das berufsbegleitend dann nochmal einen Master machen können oder die gar kein Studium haben, die eine Ausbildung haben, dass die dann eben entsprechend den Bachelor an der Hochschule machen können. Also dieses Wechselspiel bietet sich geradezu an. Also einmal das Thema Ausbildung, aber eben auch das Thema, wie kann ich Erkenntnisse dann in die Praxis transportieren. Und wir haben ganz viele Testplanungen, habe ich machen lassen, also zu ganz vielen Projekten, die momentan in Frankfurt laufen, habe ich mit Studierenden zunächst mal entworfen. Also Schönhofviertel gab es Testentwürfe, für den neuen Stadtteil gab es Testentwürfe, für die Einhausung, fürs Gutleutviertel, ja.
Das heißt, praktische Aufgaben gehen mit in die Lehre, werden da von den Studenten gelöst? Aus den Lösungen geben sich Inspiration für ihre tägliche Arbeit im Dezernat.
Ja, ich meine, Studierende sind ja in der Regel schlau, haben gute Ideen, haben, sagen wir mal, das Privileg, dass sie sich mit dieser Fragestellung häufig etwas vertiefter befassen können, ohne Geld verdienen zu müssen mit dieser Aufgabe. Und das nutze ich sehr gerne. Auch andere nutzen übrigens das sehr gerne. Die ganze Hafencity in Hamburg ist so entstanden. Die Hafencity in Hamburg war ein studentischer Entwurf. Und mit diesem studentischen Entwurf wurde eben das Ganze...
Aus Frankfurt?
Nicht aus Frankfurt, okay. Sondern das war aus Aachen damals. Mhm. Und dieser Entwurf war die Grundlage für die ganze weitere Planung. Und ich sag mal, das ist ein Stück weit auch ein Vorbild, dieses Verfahren, weil mit Studierenden erstmal Dinge anzutesten, da kommt man auf neue Ideen, neue Gedanken. Und es ist selbst auch inspirierend für mich.
Sie vereinigen in Ihrem Dezernat Stadtplanungsamt, Bauaufsicht, Denkmalamt, Stadtvermessungsamt und Amt für Wohnungswesen unter einem Dach. Wie gelingt es Ihnen, die unterschiedlichen Interessen der Ämter so zu kanalisieren, dass es für den Bürger einfacher, schneller und transparenter zu konstruktiven Entscheidungen kommt?
Die Ämter haben unterschiedliche Schwerpunkte. Also beim Denkmalamt geht es natürlich sehr stark darum, dass wir die Geschichte unserer Stadt nicht vergessen und dass wir darauf achten, die auch in Planung zu integrieren, aber auch die Gebäude erhalten, aber auch archäologische Funde entsprechend heben und auch bergen. Beim Stadtvermessungsamt geht es natürlich darum, dass wir eine Grundlage haben, wie wir auch unsere Stadt aufbauen können ohne digitalen Karten. Auch die digitalen Zwillinge, die dort erzeugt werden, würden wir auch nicht weiterkommen. Und mir geht es darum, dass wir das Wissen der Ämter gut miteinander verzahnen. Dazu habe ich Runden eingeführt, formelle Runden, informelle Runden, um eben Dinge besser zusammenzubringen. Da gibt es auch erste Erfolge. Also wir haben zum Beispiel die Digitalisierung extrem vorangebracht. Die komplette Bauaktei, das komplette Bauantragsverfahren ist digital. Die Wohngeldberatung ist mittlerweile mit einer KI begleitet. Mhm. Und so möchte ich das entsprechend weiter ausbauen. Man hat aber natürlich immer auf der Projektebene Konflikte. Das ist normal. Das kann zwischen den Ämtern der Fall sein, aber auch zwischen den Ämtern, der Politik und beispielsweise einem privaten Akteur, der was möchte. Und da geht es mir darum, dass man so früh wie möglich herausfindet, was sind die Interessen. Wenn ich die Interessen kenne, die bei dem jeweiligen Projekt unterschiedlicher Art vorliegen, kann ich damit besser umgehen und kann Lösungen erarbeiten. Solange ich nicht weiß, was die Interessen genau sind, kann ich nicht damit umgehen. Und das ist meine Herangehensweise. Ich versuche rauszuarbeiten, welche Interessen verfolgt der jeweilige Akteur und wie kann ich dann darauf aufbauend Lösungen erarbeiten.
Also als Beispiel, zu Ihnen kommt ein Akteur, der sagt, hier habe ich ein denkmalgeschütztes Gebäude, das ist gerade als Büro bewirtschaftet. Ich habe vor, Wohnen reinzubauen. Dazu muss ich aber bestimmte Maßnahmen ergreifen, die möglicherweise mit dem Denkmalschutz nicht korrespondieren. Aber ich bin bereit, hier geförderten Wohnraum zu errichten. Dann würde ja der Denkmalschutz dem der Interesse, Wohnen zu entwickeln, im Wege stehen.
Ich würde nicht sagen, im Wege stehen.
Also würden Sie dann sagen, als jetzt ein Kollege vom Denkmalschutzamt, sei mal großzügig, wir haben hier das Ziel, dass wir Wohnen nach vorne bringen, wir brauchen Wohnraum für die Stadt Frankfurt, das kann ein, ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir...
Also wir brauchen Wohnraum, das ist ja auch mein Job, Wohnraum zu schaffen, aber nicht um jeden Preis. Also ich arbeite an guten Quartieren. Also mir geht es darum, dass wir gute Quartiere entwickeln, weil am Ende läuft niemand durch eine Stadt und zählt die Wohnung. Am Ende laufen die Menschen durch eine Stadt und schauen sich die Qualität an, die die Stadt hat. Und dazu gehört natürlich, Wohnraum bereitzustellen. Es gehört aber auch dazu, eine gute Architektur zu haben, einen guten Städtebau, eine gute Gestaltung. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Quartiere nehmen, die sehr beliebt sind, da ist ganz viel Denkmalschutz. Also Sachsenhausen, Bockenheim, Westend, Bornheim, Nordend.
Alle historisch gewachsen, die Quartiere.
Es ist historisch gewachsen. Und das ist wichtig, dass man Strukturen schafft, die eine gewisse Schichtung erlauben. Und deshalb würde ich nicht sagen, der Denkmalschutz wird mal eben beiseite gewischt. Man kann trotzdem zu guten Kompromissen kommen und die werden in der Regel auch erzielbar sein, indem man zum Beispiel gewisses Entgegenkommen auch signalisiert. Und das ist so eher die Aufgabe, die ich für mich betrachte, dass wir uns genau anschauen müssen, was ist jetzt das Interesse und wie können wir damit umgehen.
Frankfurt soll wachsen. Bis 2045 ließen sich Zahlen recherchieren auf 800 43.000 Einwohner. Das ist ein ordentliches Plus zum jetzigen Stand. Wie gelingt es mit den bislang ausgewiesenen Baupotenzialflächen tatsächlich diesen Wohnraum auch zu schaffen? Und welche von den Flächen werden möglicherweise gar nicht realisiert?
Also zunächst mal sind es natürlich Prognosen. Und wenn wir uns die Entwicklung Deutschlands genauer anschauen, dann ist auffällig, dass nur noch wenige Gegenden in Deutschland wachsen bis 2040. Also konkret Hamburg, Berlin, Leipzig, München und Frankfurt-Rhein-Main, ein Stück weit auch Düsseldorf, Köln. Das sind so die Bereiche, die wachsen. Der Rest der Republik wird schrumpfen oder stagnieren. Das hat damit zu tun, dass wir hier eine ziemlich interessante Wirtschaftsstruktur haben, sehr divers aufgestellt, was für uns einen Vorteil bringt, dass wir eben nicht nur auf eine Branche angewiesen sind. Meine Strategie ist, dass wir beim Wohnungsbau alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Bei der Quartiersentwicklung, bei der Stadtentwicklung. Das heißt, zum einen geht es darum, wie wir bestehende Quartiere weiterentwickeln. Da geht es darum, Dachgeschossausbauten, Ergänzungsbauten, auch mal eine Umwandlung, also von Büro zum Beispiel zu Wohnen. Wir haben in den letzten 10 Jahren 10.000 Wohnungen geschaffen durch solche Umwandlungen. Dann natürlich durch neue Quartiere unterschiedlicher Größe. Also wir haben Entwicklungen mit 300, 400 Wohnungen. Wir haben Entwicklungen mit um die 1.000 Wohnungen, zum Beispiel das Hilgenfeld. Wir haben Entwicklungen mit 7.000, 8.000 Wohnungen, zum Beispiel die ehemalige Bürostadt Niederrad. Da entstehen 8.000 Wohnungen insgesamt. Oder der neue Stadtteil der Quartiere im Frankfurter Nordwesten, auch mit 8.000 Wohnungen. Und mir ist es wichtig, dass wir immer kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven haben. Planung ist immer dann schlecht, wenn man keine Reserven hat. Das ist der Job der Planung, meiner Meinung nach, dass man auch mittel- und langfristig eine Idee hat, was mit der Stadt passieren soll. Und das ist das, was ich auch mache. Also der neue Stadtteil zum Beispiel ist natürlich eher eine längerfristige Perspektive. Wir beginnen jetzt, aber der wird bis 2045 gebaut. Während die Bürostadt Niederrad vor einigen Jahren schon begonnen wurde und jetzt eben in den nächsten Jahren dann nach und nach fertig werden wird. Also man muss eben unterschiedliche Dinge angehen. Ob jetzt alles so kommt, das weiß ich nicht. Das hängt sehr stark davon ab, ob die Prognosen wirklich eintreten und wirklich dann eben über 840.000 Menschen in Frankfurt leben werden. Ich gehe aber davon aus, dass es so sein wird, vor dem Hintergrund, dass wir eben eine gute Hochschullandschaft hier haben, dass wir verkehrsstrukturell gut angebunden sind und eben eine interessante Wirtschaftsstruktur haben, also Arbeitsplätze. Und gleichzeitig in den nächsten 10 Jahren 25% der Menschen in Frankfurt in Rente gehen. Und diese ganzen Arbeitsplätze müssen neu belegt werden. Und das heißt, dass ich dafür Wohnungen brauche.
Jetzt haben wir dieses Thema mit den Wohnungen. Wir haben gesehen, dass 2025 3.109 Wohnungen neu genehmigt wurden in Frankfurt. Das ist ein Plus von rund 37% gegenüber dem historischen Tiefstand von 2024. Gleichzeitig sanken aber die Fertigstellungszahlen im selben Jahr auf nur 3.693 Wohnungen, also 11% weniger als 2024. Womit hat das zu tun? Wie erklären Sie sich das?
Das hat mit verschiedenen Krisen zu tun. Wir haben zum einen einen Bruch gehabt bei den Fertigstellungszahlen, aber auch bei den Genehmigungszahlen im Kontext von Corona. Dann hatten wir... Da wurde es einfach unsicher. Also merkt, dass jede globale Unsicherheit wirkt sich direkt auf den Wohnungsmarkt und auf die Bauindustrie insgesamt aus.
Da ziehen sich zurück und planen erstmal nicht.
Man muss halt, also es sind ja immer mit hohen Kosten verbunden. Also wenn man jetzt eben sich die Gebäude anschaut oder die Entwicklung in Frankfurt anschaut, es sind immer dreistellige Millionenbeträge, die aufgewendet werden. Also egal, wo ich loslege, egal bei welcher Quartiersentwicklung, es sind immer mindestens 200-400 Millionen Euro Einstiegskosten quasi, die man hat. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn unsicher ist, wie sich Zinsen entwickeln, wenn unsicher ist, wie sich Energiepreise entwickeln, wenn unsicher ist, wie sich auch Baustoffpreise entwickeln. Also Stahl ist sehr energieintensiv, Beton ist sehr energieintensiv, das sind alles Materialien, die man braucht. Dann ist natürlich klar, dass viele überlegen, fange ich jetzt damit an oder nicht. Oder warte ich nochmal 1-2 Jahre, warte ich ab, bis es ein bisschen stabiler wird. Wir merken eben ganz deutlich Corona als Einschnitt, den Ukraine-Krieg als Einschnitt und jetzt den Nahostkonflikt als Einschnitt. Solange wir diese globalen Krisen dieser Form haben, ist es schwer, größere Projekte zu beginnen. Dennoch werden sie in Frankfurt begonnen und da bin ich sehr froh drum, wenn man sich das Ganze, ich bin ja Geograf auch, räumlich verteilt anschaut, dann wird deutlich, dass Frankfurt da gegen den Trend momentan arbeitet, indem hier mehr genehmigt wird als bundesweit und auch landesweit und auch mehr gebaut wird als bundes- und landesweit. Also wir stehen eigentlich insgesamt nicht schlecht da, auch wenn die Zahlen mich insgesamt nicht zufrieden machen, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass mehr Wohnungen gebaut werden würden und mehr auch beantragt werden würden. Aber wir haben doch jetzt auch einige in der Pipeline. Also momentan sind 8.000 bis 9.000 Wohnungen ganz konkret in Frankfurt im Bau. Die Fertigstellungszahlen verschieben sich immer wieder auch, weil natürlich ein Gebäude nicht nur ein Jahr braucht, bis es fertig ist, sondern in der Regel 3-4 Jahre, bis es dann gerade bei diesen großen Entwicklungen dann auch bezugsfertig ist.
Jetzt gibt die Stadt Frankfurt eine Baulandpotenzialkarte aus, die weist für 2025 rund 30.000 neue Wohneinheiten aus, dazu weitere 4.000, die sich im Bestand realisieren ließen. Das Potenzial nach Ihrer Karte weist aus, dass 6.000 tatsächlich im Bau sind. Was ist mit den übrigen 24.000? Wird das Potenzial nicht gehoben?
Das Potenzial wird nach und nach abgearbeitet. Das sind eben genau diese Entwicklungen, die wir angehen, indem wir konkrete Bebauungsplanverfahren anstoßen, indem wir Planungsprojekte dann entsprechend anstoßen. Und teilweise sind es eben auch Reserven, die noch nicht genutzt werden, weil das Geld fehlt. Also gar nicht mal das öffentliche Geld, sondern es fehlt eben das private Geld, um Projekte anzustoßen.
Ist es nur das oder ist es auch eine Folge des Baulandbeschlusses aus dem Jahr 2020? Also damals ist ja die Koalition, die Römer-Koalition hingegangen und hat gesagt, bei neuer Baurechtschaffung oder bei Bebauungsplanänderungen heißt es 30% geförderter Wohnraum, 15% Förderweg 1, 15% Förderweg 2, jeweils 15% genossenschaftliches oder gemeinschaftliches Wohnen und 10% preisreduziertes Eigentum. Also summa summarum bleibt dem Projektentwickler nur 30%, die er frei entwickeln kann. Es ist natürlich ein Hemmnis, weil ich dadurch den Anteil, der mir ein großer Hebel bei der Refinanzierung ist, auf 30% reduziert habe bei der Fläche. Ist das auch ein Hindernis?
Also das ist ganz interessant, die Frage, weil wir auch andere Erkenntnisse haben. Also wir stellen gerade momentan bei den aktuellen Projekten fest, die auch in Bau gehen, dass die privaten Entwickler gerne mehr geförderten Wohnungsbau realisieren möchten als die 30%. Wir werden angefragt, ob wir auch 60%, 70%, 80% geförderten Wohnraum mitfinanzieren würden. Das hat damit zu tun, ich habe mir angeschaut, woran hängt es eigentlich gerade, warum wird nicht gebaut, und das sind die Finanzierungskosten. Und wir haben dann einen Hebel eingeführt, wir haben gesagt, wir können uns vorstellen, 30, 40 Jahre lang zinsfreie Darlehen, also Darlehen, die wieder zurückgezahlt werden müssen, aber die sind für 30, 40 Jahre zinsfrei. Und das ist ein extremer Hebel, weil der die Projekte insgesamt wieder wirtschaftlich werden lässt. Und mir geht es ja darum, was das wirklich auch gebaut wird.
Ja.
Von daher, diese Finanzierung ist ein Hebel. Und zu Ihrer Frage zum Baulandbeschluss, diese Erkenntnis, dass die privaten Entwickler eigentlich mehr geförderten Wohnungsbau bauen möchten, als der Baulandbeschluss fordert, ist aus meiner Sicht ein Beleg, dass der Baulandbeschluss kein Hemmnis ist. Aber wir haben ihn trotzdem weiterentwickelt, weil bestimmte Elemente nicht greifen. Also gerade das Thema preisreduzierte Eigentumswohnung hat nicht gegriffen. Das Thema, wir müssen so und so viel Prozent freifinanzierte Mietwohnungen bauen, passiert sowieso. Also alle bauen momentan Mietwohnungen, weil die Eigentumswohnungen nicht verkaufbar sind, also muss ich das nicht regeln. Und wir haben gesagt, die 15% gemeinschaftlich, genossenschaftlich, die weiten wir auf. Also wir nennen da ganz klar nochmal studentisches Wohnen, Azubi-Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, inklusives Wohnen. Und erweitern es dafür auf 20%. Das heißt, künftig ist es so, dass man 30% geförderten Wohnraum bauen muss, also 15% klassische Sozialwohnungen, 15% für mittlere Einkommen und dann eben nochmal 20% innovatives Wohnen. Das ist aber nicht preislich fixiert. Wir stellen zwar auch da Fördermittel bereit, um das preislich entsprechend zu regeln, aber es ist kein Muss, dass man da entsprechende Fördermittel in Anspruch nehmen muss, sondern bei diesen 20% geht es uns eher darum, dass wir neue Wohnformen fordern und fördern, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass in Frankfurt die Hälfte der Bevölkerung alleine lebt und das nicht immer freiwillig, teilweise in sehr großen Wohnungen. Und wenn ich diese großen Wohnungen wieder neu vermieten möchte, was ja sinnvoll ist, an Familien beispielsweise, brauche ich ein attraktives Ersatzangebot. Und das ist der Gedanke dahinter, dass wir über diese 20% im Neubau ein attraktives Ersatzangebot auch organisieren, damit eben diese größeren Wohnungen wieder frei werden und dann eben für Familien beispielsweise zur Verfügung stehen.
Jetzt heißt es ja, alte Bäume verpflanzt man nicht. Also ist das auch praktisch umsetzbar? Ich stelle mir gerade vor, in Sachsenhausen eine verwitwete Dame auf 120 Quadratmetern ihre Altbauwohnung. Kriegen Sie die mit 77 noch motiviert zu sagen, hier haben wir im Gallus eine schöne neue Eigentumswohnung für dich mit 60 Quadratmetern, wie wäre es?
Also wenn ich das anbiete, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern man muss... Sie haben es ja gerade, alte Bäume verpflanzt man nicht, es muss schon in der Nähe sein. Also ich denke, das funktioniert, wenn man in der gleichen Nachbarschaft ein gutes Angebot hat. Wenn man zum Beispiel die 120 Quadratmeter Wohnung heute hat, ohne Aufzug, und Sie bekommen ein Angebot, meinetwegen eine 50 Quadratmeter Wohnung, barrierefrei mit Balkon in der Nachbarschaft und sie zahlen viel weniger Miete dafür als in der heutigen Wohnung, haben mehr Rente übrig. Ich glaube, dann kommt man schon ins Nachdenken, wenn man auch beim Umzug unterstützt wird. Der Aufwand des Umzugs, den würde ich nicht unterschätzen. Und da braucht man dann professionelle Hilfe. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es geht. Wir haben da jetzt übrigens auch nochmal eine Kollegin eingestellt im Wohnungsamt, die genau das auch entsprechend anpacken soll. Und ich bin mit den Wohnungsbaugesellschaften jetzt im ersten Schritt im Gespräch, das näher anzugehen.
Herr Professor Dr. Gwechenberger, lassen Sie mich nochmal auf diese Förderlandschaft zurückkommen, die die Stadt Frankfurt aufgelegt hat, um entsprechend Wohnungsbau anzukurbeln. Wir kennen das Hochhausprojekt vor. Da sind rund 40 geförderte Wohnungen entstanden. Also Recherchen nach ergibt sich in dem Objekt, dass die Nebenkosten, die Quadratmeter, ungefähr so hoch sind wie die geförderte Miete. Ist das nicht etwas, wo die Stadt im Grunde, ob ihrer Förderkulisse, die sie aufgemacht, ob ihrer Vorschriften, sehr viel Geld für 40 High-End-Wohnungen ausgibt, das wirkungsvoll an anderer Stelle hätte eingesetzt werden können?
Wir geben
also was macht es für einen Sinn, wenn ich 6,50 Euro ja. pro Quadratmeter zahle, aber die Nebenkosten bei 6 Euro liegen in so einem Objekt, im Vor, zentrale Lage mitten in der Stadt?
Ja gut, dann habe ich ja trotzdem eine Wohnung für 12 Euro warm. Das ist ziemlich gut für Frankfurt und wir geben nicht mehr Mittel aus im Fonds oder ob das im Gallus entstanden ist. Ist eine andere Strategie, die sich dahinter verbirgt. Der Gedanke ist, dass wir in jedem Quartier in Frankfurt brauchen wir gefördertes Wohnen. Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Sinn macht, das räumlich an einer Stelle der Stadt zu bündeln. Die Erfahrung gab es in der Vergangenheit und da wurden klare Strategien gewählt. Man hat dann teilweise 100% Sozialwohnungen am Stadtrand gebaut. Und davon halte ich nichts. Ich das möchte, dass,
Alibi hat man sich freigekauft.
Genau, hat sich freigekauft und davon halte ich nichts. Umgekehrt ist es ja interessant, das Fonds ist ein hervorragendes Beispiel für eine neue Art der Hochhausentwicklung, weil wir hier soziale Aspekte, ökologische Aspekte und ökonomische Aspekte gut zusammengebracht haben. Das Projekt funktioniert hervorragend, finde ich. Also es läuft sehr, sehr gut an. Und mir geht schon darum, dass wir gerade auch für die Fachkräfte, die dort arbeiten, und das sind ja die, die dann auch teilweise unter diese Förderrichtlinien fallen, also die Kassiererin an der Kasse, die ist förderberechtigt für eine Förderweg-1-Wohnung. Warum soll die da nicht wohnen? Ist auch für das Projekt sogar hervorragend, wenn Sie Ihrem Hausmeister sagen können, hier ist übrigens eine Wohnung für dich frei. Dann hat er keine langen Anfahrtswege, das funktioniert, man hat im Endeffekt Wohnraum für die Fachkräfte, die man dort dringend braucht. Und im Bankenviertel habe ich viele Fachkräfte, die vom Einkommen her nicht Topverdiener sind. Also ich meine jetzt natürlich gibt es ja Topverdiener, klar, aber gerade im Servicebereich, in den Dienstleistungsberufen ist es nicht so, dass dort das Einkommen so hoch wäre. Und um ein Gefühl zu bekommen, im Förderweg 2 des Mittelstandswohnen, eine vierköpfige Familie mit einem Bruttoeinkommen von 106.000 Euro ist förderberechtigt. Das ist schwierig, sehe ich auch, aber es hat mit der Gesamtentwicklung zu tun, der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Eigentlich sollte so eine Familie sich auf dem freien Markt was leisten können. Kann sie aber nicht. Wir brauchen aber, das sind Lehrer, das sind Wissenschaftler, das sind die klassischen Feuerwehrleute und so weiter. Die sind alle auf geförderten Wohnraum angewiesen, auch Polizistinnen und Polizisten.
Jetzt haben Sie nur Berufe des öffentlichen Dienstes genannt.
Ja, auch in der Privatindustrie ist es genauso. Also wenn Sie in der Privatwirtschaft schauen, die Einstiegsgehälter sind nicht in allen Branchen so hoch. Ne? Und wenn Sie überlegen, junge Familie mit zwei Kindern können vielleicht nicht beide 100% arbeiten, da kann mir jeder mal ausrechnen, wie viele Familien denn über 106.000 Euro brutto verdienen mit zwei kleinen Kindern. Das sind nicht so viele. Und genau für diese Menschen setze ich mich ein, dass die eben dann auch im Fonds wohnen können.
Und wie erklären Sie diesen Familien, dass die Stadt Frankfurt im Vor 6 Euro Nebenkosten zahlt, wo es in anderen Lagen bei 2 auch auskömmlich wäre?
Die Nebenkosten zahlt ja nicht die Stadt Frankfurt, sondern die Nebenkosten zahlen die Mieterinnen und Mieter. Und 2 Euro, da müssen Sie schon Glück haben, dass Sie 2 Euro Nebenkosten haben. Also in der Regel sind schon im Neubau auch 3-4 Euro nicht unüblich. Das heißt, da sind wir gar nicht so weit auseinander, wenn Sie sich die Nebenkosten im Vor anschauen, wenn es bei diesen 6 Euro wären. Ich weiß, im Schönerviertel liegen wir auch bei 3,50 Euro, 4 Euro Nebenkosten. Also es ist so, weil die Energiekosten natürlich hoch sind und insgesamt die ganzen Aufwände, die solche Gebäude mit sich bringen. Dennoch haben wir auch beim Projekt vor darauf geachtet, dass die Nebenkosten nicht so hoch werden. Deshalb haben wir die geförderten Wohnungen auch nicht ganz oben irgendwie im 40. Geschoss angeordnet, wo die Nebenkosten mal viel, viel höher sind, sondern haben darauf geachtet, dass sie in unteren Geschossen sind. Und es ist in Frankfurt nicht unüblich, dass man eine geförderte Wohnung im 8. Geschoss hat. Das kommt häufiger vor.
Seit 2018 sind nach Ihrer eigenen Bilanz rund 23.000 neue Wohnungen entstanden. Bei einem Tempo bis 2040, nein, beziehungsweise bei einem bis 2040 prognostizierten Bedarf von rund 113.000 Wohnungen. Und bei diesem Tempo, wie jetzt genehmigt und gebaut wird, wie viele Jahre brauchen wir denn dann wirklich, um die Lücke zu schließen?
Das ist eine Daueraufgabe. Also es gibt, glaube ich, nicht den Punkt, dass man sagen kann, dann ist es geschafft, Haken dran, jetzt können wir es zurücklehnen. Sondern die Schaffung von Wohnraum, auch der Erhalt von Wohnraum, ist eine Daueraufgabe in einer Stadt wie Frankfurt. Ich gehe davon aus, dass Frankfurt auch danach weiter interessant sein wird, weil wir liegen, räumlich liegen wir top. Also wir liegen mitten in Europa, wir sind verkehrlich wunderbar angebunden, wir haben ein attraktives Umfeld, also das ist ja, die Lebensqualität in der Region ist sehr hoch, wir haben eine hohe Rechtssicherheit, also sind alles Dinge, die eine Relevanz haben. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, wenn jetzt nicht irgendeine Krise kommt, die verheerend ist, dann gehe ich davon aus, dass Frankfurt weiter wachsen wird. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den Jahren zwischen 2010 und 2015, als wir teilweise pro Jahr 14.000 neue Einwohner dazu bekommen haben, sondern etwas moderater. Aber das Wachstum wird weiter laufen. Von daher kann ich nicht sagen, wir sind dann und dann fertig, sondern wir müssen dran arbeiten. Und was wir aber feststellen ist, es gibt Indikatoren wie zum Beispiel die Wohnraumversorgungsquote. Die lag 2016 bei knapp über 90%. Das war, als Mike-Josef-Planungsdezernent wurde und ich mit angefangen habe, im Dezernat zu arbeiten. Und jetzt sind wir nah an den 100%.
Das heißt, Sie können jedem, der Wohnraum sucht, hier Wohnraum...
Nein, das ist eine statistische Kenngröße. Also der Wohnungsmarkt, man geht im Wohnungsmarkt davon aus, wenn der Wohnungsmarkt ideal wäre, dann hat man eine Wohnungsversorgungsquote von 103-104%. Das heißt, 3-4% Leerstand. Wenn man das hätte, dann wäre quasi der Markt immer in der Lage, eine neue Wohnung bereitzustellen, wenn man eine neue Wohnung braucht. Wenn es eine 3-Zimmer-Wohnung braucht, eine 4-Zimmer-Wohnung, dann findet man die bei dieser statistischen Größe relativ sicher. Mhm. Das werden wir nicht so leicht schaffen, weil natürlich auch darauf geachtet werden muss, was wird genau gebaut. Sie hatten eben die Zahl genannt von 18 bis heute. Wenn ich jetzt von 16 bis heute nehme, haben wir so 37.000, 38.000 Wohnungen fertig bekommen und fast 50.000 Wohnungen genehmigt in den letzten 10 Jahren. Gleichzeitig, also sagen wir jetzt von den 37.000 Wohnungen ausgeht, das wäre Wohnraum für um die 90.000 Menschen. In der gleichen Zeit ist die Stadt nur um 50.000 gewachsen. Das heißt, wenn ich jetzt das rein mathematisch nehme, könnte man sagen, ja gut, okay, alles erledigt. Aber ist es nicht. Also wir haben ja heute immer noch das Problem des Wohnraums, weil es natürlich auch darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Weil das ist ja die Kenngröße. Und da meine ich nicht nur gefördert, sondern wir haben heute ein riesiges Problem bei den Einkommen, die oberhalb der Fördergrenze liegen, dass die eben adäquaten Wohnraum auffinden.
Ihr Dezernat verantwortet ja Denkmalschutz und Aktivierung von Bauland. Wie oft verhindert denn, dass eine denkmalgeschützte Fassade oder ein Ensembleschutz nachverdichtet wird und dadurch neuen Wohnraum geschaffen wird?
Also der Denkmalschutz ist jetzt nicht ein grundsätzlicher Hemmfaktor. Es ist vielleicht dann nicht möglich, so viel zu schaffen, wie man gerne schaffen würde.
Oder nicht wirtschaftlich.
Oder nicht wirtschaftlich. Das muss man sich von Projekt zu Projekt mal anschauen, ob das wirklich so der Fall ist. Also beim Projekt Ford zum Beispiel haben wir ja auch eine denkmalgeschützte Fassade integriert, die auch nochmal die Besonderheit von dem Gebäude ausmacht.
Die rekonstruiert wurde, weil sie bei den Bauarbeiten zusammengefallen ist.
Das kann passieren, aber sie ist dann wieder rekonstruiert worden und man sieht damit im Endeffekt auch eine Zeitschicht. Ne? Also das ist wichtig, dass man das nicht komplett ausblendet. Wie man es bautechnisch
macht. Bei so einem Vorhaben wie dem Ford, glaube ich, fällt so eine denkmalgeschützte Fassade zu rekonstruieren von den Kosten der weniger ins Gewicht, als würde ich im Bestand versuchen, drei neue Wohnungen zu schaffen.
Ja gut, aber
da steht mir dann der Denkmalschutz.
Ich nehme mal ein anderes Beispiel, die Fritz-Kissel-Siedlung. Fritz-Kissel-Siedlung steht unter Denkmalschutz, unter Ensembleschutz in Sachsenhausen. Dort haben wir 80 neue Wohnungen gebaut durch Aufstockung. Und es gab eine Lösung mit dem Denkmalschutz, indem wir eben gesagt haben, wir erhalten die Zeilenstruktur, wir setzen die obersten Geschosse, die Aufbauten, so ab, damit nochmal klar erkennbar ist, welche Epoche ist was. Ja. Das sind so klassische Möglichkeiten, mit denen man umgehen kann. Wir haben ja auch Dachaufstockung im Denkmalschutz, das geht schon. Also wenn man durchs Nordend läuft, wo wir auch denkmalgeschützte Gebäude haben, auch da gibt es eben Dachgeschossausbauten beispielsweise. Es gibt die berühmten oder die etwas prominenteren Beispiele, Lorei und so weiter, was ärgerlich war, weil dort sehr spät erst gesagt wurde, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht, was auch damit zu tun hat, dass die Verwaltung teilweise nicht hinterhergekommen ist, die Bescheide quasi auszustellen. Um das zu verbessern, haben wir mit dem Land eine Kooperation eingeleitet, dass wir eine Stelle geschaffen haben beim Land, die jetzt zügiger diese Bescheide verschickt, weil ein Denkmal ja auch Vorteile bringen kann. Wenn Sie ein Denkmal haben und da investieren, können Sie super abschreiben. Das heißt, Sie haben jedes Jahr einen steuerlichen Vorteil, wenn Sie ein Denkmal haben. Also wenn ich jetzt genügend Geld auf dem Konto liegen hätte und ich würde mir ein Denkmal holen und würde es umbauen, dann ist es steuerlich ziemlich interessant. das dann auch entsprechend zu refinanzieren. Von daher, die Wirtschaftlichkeit muss man nochmal differenzierter betrachten. Teilweise kann es sogar einen Vorteil haben, dass man ein denkmalgeschütztes Gebäude hat, dass man entsprechend weiterentwickelt und dann kann man Fördermittel und so weiter auch nochmal in Anspruch nehmen.
Wir treffen uns im Sommer, Sie sind Gast unserer Sommeredition. Ein wirklich aktuelles Thema ist ja derzeit die Hitze. In den vergangenen Wochen konnten wir in den Medien verfolgen, was es bedeutet, über Tage hinweg mehr als 35 Grad zu haben. Das wirkt ja nicht nur auf Bürotürme, die bestenfalls ja klimatisiert sind, sondern auch auf zahlreiche öffentliche Gebäude. Ich denke jetzt gerade an Schulen und hitzefrei und dergleichen, was auch volkswirtschaftliche Effekte hat, wenn die Gebäude nicht in einem Zustand sind, dass man sie so benutzen kann, wie sie genutzt werden sollten. Also wenn die Schülerinnen und Schüler hitzefrei haben, lernen sie ja nicht und das wird sich ja dann irgendwann mal niederschlagen. Wie oder was tut die Stadt Frankfurt jetzt ganz konkret gegen die Hitze?
Also ganz konkret, alle Kinder in Frankfurt dürfen kostenlos ins Schwimmbad. Das ist eine Dauergeschichte, die haben wir eingeführt, ja. Dass eben der Eintritt in Schwimmbäder kostenfrei ist für Kinder und Jugendliche.
Es ist jetzt kein Abfall vom Gebäude,
ja, aber muss ja das Ganze ganzheitlich sehen. Aber nee, das ist das eine natürlich, dass man kostenlosen Eintritt in die Schwimmbäder hat und in die Museen, also in die klimatisierten Räume. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, man kann jetzt nicht nur die Alternativen anbieten, sondern muss natürlich die Gebäude alle sanieren. Das ist eine Aufgabe, die ansteht, wo wir jetzt die ersten Gebäude abgeschlossen haben. Also gerade wenn man an die Schulen denkt, die ersten sind jetzt entsprechend saniert, aber es ist eine riesige Aufgabe, die da noch vor uns liegt.
Das verschlingt ja Milliarden, also das wird der städtische Haushalt in den nächsten 10 Jahren nicht hergeben, das in dem Tempo zu sanieren, wie es gebraucht wird.
Naja, der Frankfurter Haushalt ist nicht so schlecht, wie man denkt. Also wir haben jetzt, dieses Jahr hatten wir 3 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen, wir hatten das letzte Jahr eine ähnlich hohe Summe. Und es geht aus meiner Sicht darum, dass wir diese Summe auch auf diesem Niveau halten. Und dafür brauchen wir eine gute Infrastruktur, in die wir investieren müssen. Und wir haben das Thema Hitze, wir haben auch das Thema Kälte. Von daher ist es das Thema energetische Sanierung.
Ja.
Was aber auch wichtiger wird, sind mehr kühle Orte auch außerhalb der Gebäude. Wir brauchen mehr Schatten, wir brauchen mehr Aufenthaltsräume, die auch außerhalb dieser klassischen Schulgebäude nutzbar sind, um dann eben auch entsprechend die Unterrichtsmöglichkeiten anzubieten. Wir haben zum Beispiel auch im Schönhofviertel planen wir grüne Klassenzimmer. Also die auch genau diesen Aspekt haben, dass man eben dann auch in den warmen Monaten dann entsprechend im Schatten auch entsprechend lernen kann.
Schatten ist so ein Stichwort. Wir haben einen ganz prominenten Platz hier in Frankfurt. Das ist die Hauptwache und den Goetheplatz. Wenn ich mich da umgucke, dann suche ich Schatten mit der Lupe. Das ist auch sicherlich etwas, was in dem Beritt Ihres Dezernats fällt, die Stadtplanung. Da tut sich seit Jahren nichts. Es bleibt 50.000 Quadratmeter Betonwüste. Das wäre sehr effektiv, glaube ich, in der Innenstadt mal anzufangen.
Und ja, das ist richtig.
Die Aufenthaltsqualität durch mehr Grün zu steigern. Gibt es da konkrete Ideen, was man an der Hauptwache in den nächsten, hoffentlich Wochen oder auch Jahren sehen kann?
Also Goetheplatz, Rathenauplatz haben wir jetzt die nächste Baumaßnahme vor uns. Dort sollen Hochbeete angelegt werden, die mehr Grün auf den Platz bringen sollen, weil der zu steinern ist. Also das würde man heute so nicht mehr machen. Deshalb wird es jetzt zeitnah umgebaut. Mhm. An der Hauptwache haben wir die Situation, dass sich unter der Hauptwache ein 5-geschossiger Bahnhof befindet mit allen möglichen Räumen. Das heißt, es ist eigentlich ein Dach. Die Hauptwache ist eigentlich ein Dach von einem Gebäude. Das heißt, dort jetzt Bäume zu pflanzen, ist nicht so einfach. Was wir gemacht haben, wir haben Sonnenschirme schon mal hingestellt. Das ist ein erster Ansatz, dass ein bisschen mehr Schatten da ist. Das soll weiter ausgebaut werden, dass dort mehr Schatten hinkommt. Und wir haben die Situation, dass wir dort auch andere Schattenelemente brauchen. Mhm. Ganz konkret sind wir auch da mit der Hochschule im Austausch. Es gibt jetzt neue Elemente, organische Photovoltaik. Das heißt, es sind kleine Platten, die sind nicht besonders dick, die kann man einfärben, alle möglichen Farben, die sind flexibel und wir wollen diese Schattenelemente testen, zunächst mal auf dem Gelände der Hochschule und wenn es sich bewährt, also so Praxistest, dann kann man das auch an anderen Orten einsetzen. Ob das jetzt auf die Hauptwache kommt, weiß ich noch nicht, das ist jetzt nicht festgelegt. An der Hauptwache selbst haben wir verschiedenste Dinge in den letzten Jahren ausprobiert und getestet und festgestellt, der Nutzungsdruck ist enorm auf der Hauptwache. Ja. Wir haben dort Baustellenverkehr, wir haben dort Demonstrationen, Veranstaltungen, Großsportereignisse, jeden Tag 90.000 Personen, die drüber laufen. Das heißt, dort jetzt irgendwie Rasen zu sehen, kann man vergessen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Deshalb müssen wir eben mit dieser Rauigkeit arbeiten und auch neue Möbel ausprobieren, neue Schattenelemente dort ausprobieren. Das wird nach und nach kommen.
Wir haben über Hitze gesprochen, Herr Professor Gwechenberger. Wir haben über Ihr Dezernat gesprochen. Kommen wir nochmal auf auch die historische Bedeutung Ihres Dezernats. Frankfurt hat stadtplanerisch schon eine Geschichte, die bemerkenswert ist. Wir hatten Ernst May, wir erinnern uns an die legendäre Frankfurter Küche, eine Persönlichkeit, die Frankfurt geprägt hat und eine Erfindung, die seinerzeit revolutionär war. Wenn Sie in 5 Jahren auf Ihre Amtszeit zurückblicken, woran messen Sie selbst, dass Sie erfolgreich waren? An gebauten Wohnungen, an fertiggestellten Wohnungen, an einer grünen Zeil, an einer grüneren Innenstadt?
Also zunächst mal hat ja das neue Frankfurt unter Ernst May einen Leitgedanken gehabt, nämlich dass Stadt und Landschaft immer zusammen gedacht werden muss. Und das ist ein Leitgedanke, den ich auch verfolge und den ich in meinen Projekten umgesetzt sehen möchte. Von daher sind es verschiedene Dinge.
Können Sie mal ein Beispiel dafür machen, wo...
Ja, die Einhausung zum Beispiel. Die Einhausung der A661 ist so ein Projekt. Wir möchten ja eine Grünverbindung herstellen vom Güntersburgpark bis zum Hutpark. Möchten die Autobahn A661 zwischen Bornheim und Seckbach überdeckern auf der Länge von 1,3 Kilometern. Und da bin ich ganz intensiv am Arbeiten dran, mit dem Land am Abstimmen. Die Ämter sind zusammengeführt, um das voranzubringen. Das Projekt wird nicht in 5 Jahren fertig werden, sondern da ist der Plan Ende der 30er Jahre. Wir möchten darauf dann eine Bundesgartenschau machen. Also wir, Tina Zapf-Rodriguez und ich, haben das angestoßen mit Mike Josef gemeinsam, dort zum Beispiel. Oder der neue Stadtteil, dass der vorangekommen ist. Auf der anderen Seite der Stadt, wo wir auch eben neue grüne Flächen anlegen, neue Parkanlagen anlegen, aber auch Wohnungsbau voranbringen. Und in der Innenstadt möchte ich die Hochhauspromenade voranbringen. Das heißt, von der Alten Oper runter bis zum Mainufer eine Verbindung zum Museumsufer schaffen und die Hochhäuser öffnen und auch auf die Dächer der Hochhäuser mehr Grün bringen. Sie kennen das Projekt vor, da gibt es ja die neue Dachterrasse. Dieser Ansatz der Dachterrasse, das möchte ich übertragen auf andere Gebäude, um so eine zweite Ebene in die Innenstadt reinzubekommen. Von daher, ich möchte mich nicht an Zahlen messen lassen. Auch wenn ich ordentliche Zahlen liefern will. Aber mir geht es darum, dass die eine qualitative Beurteilung. Also wurde die Stadt zum Besseren weiterentwickelt in den letzten Jahren oder nicht? Das ist aus meiner Sicht die zentrale Messgröße, worüber ich gerne reden würde.
Und woran wollen Sie persönlich erinnert werden, wenn man nach 5 Jahren oder nach Ihrem Abschied als Dezernent Markus Quechenberger hört? Was soll man dann assoziieren mit Ihrem Namen?
Ich würde mich freuen, wenn die Projekte, die wir jetzt angestoßen haben, mit Mike Josef begonnen, dass die umgesetzt werden. Schönhofviertel ist das erste Projekt, was fertig wird gerade, wo ich ganz intensiv dran gearbeitet habe, vor auch. Dass man sagt, da ist was Neues nach Frankfurt gekommen. Es sind neue Orte entstanden. Und es sind auf der einen Seite Hochhäuser entstanden, die wichtig sind für die Finanzdienstleistungsindustrie. Wir haben neue Arbeitsplätze dort angesiedelt. Und gleichzeitig sind aber auch raue Orte, coole Orte nochmal mehr in Frankfurt entstanden, wie zum Beispiel die Donndorf-Druckerei auf dem Kulturcampus in Bockenheim oder auch im Gutleutviertel, wo jetzt gerade Orange, ex-Orange Beach jetzt gerade eröffnet haben, wo wir das Interim vom Schauspiel hinbringen, hinten auf der Gutleutstraße. Also solche Orte, die es in Frankfurt bisher noch nicht so gab. Also das würde ich mich freuen, wenn ich daran gemessen werde, wenn das ein bisschen mit mir verbindet, dass auf der einen Seite herausragende Orte entstanden sind, die die Skyline angereichert haben, gleichzeitig neue, coole Orte entstanden sind, die auch erhalten geblieben sind und lebendige Quartiere, in denen man sich wohlfühlt, gebaut wurden.